Liebe LogTech-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute spreche ich über das Thema Fahrermangel, aber nicht nur, sondern wie komplex es eigentlich ist, heute eine mittelständische Spedition zu führen, welchen Stellenwert und welche Rollen Menschen auch in diesem Speditionsgewerbe heute immer noch haben und wie sich der Markt verändert. Mein Gesprächspartner ist ein lieber Mensch, der dieses Geschäft schon von der Pike auf gelernt hat. Ich würde fast sogar sagen, dort reingewachsen und reingeboren wurde, nämlich André Fendker, der im Jahr 2009 das Geschäft von seiner Mutter damals übernommen hat und interessante Einblicke gibt, wie Speditionsgewerbe heute funktioniert und vor allem, welche Herausforderungen auf die Branche wirken.
Auf das heutige Gespräch habe ich mich schon eine ganze Weile gefreut, weil dieser Mensch, der heute bei mir zu Gast ist, mit dem Namen André Fendker, für mich eine sehr prägende Persönlichkeit ist in dieser Logistikwelt, aber auch für mich als Person. Lieber André, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Danke, danke für die Worte. Also erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich.
Ja, jetzt wollte ich dich nicht in Verlegenheit bringen. Also nicht in Verlegenheit bringen mit der Begründung als prägende Persönlichkeit, aber du bist für mich jemand, der sehr kontrovers auch viele Dinge betrachtet, aber sehr stark kontrovers, nicht in einem negativen Sinne, sondern in einem sehr positiven Sinne für mich, weil du auch gerade in dieser Logistikwelt, was ich ja vielleicht auch die eigene gebiaste Haltung, die ich mitbringe, den Menschen sehr stark in den Fokus stellt. Mhm. Und wer Menschen in den Fokus stellt, der ist auch irgendwie Mensch geworden oder war schon immer einer. Und der hat aber bestimmt auch eine spannende Reise hinter sich, bis er zu diesem Standpunkt kam in der Logistikwelt, die ja manchmal, wir kennen sie alle, sehr herausfordernd ist, was das Thema Mensch angeht, als Ressource betrachten und nicht als das, was er ist, wirklich als Wesen zu leben. Und deswegen möchte ich eigentlich einsteigen heute mit dir zusammen, nämlich da, wo es losgeht, um ein bisschen mehr über dich zu erfahren, weil ich habe dir auch erzählt, und damit höre ich auch gleich auf zu sabbeln, es geht ja auch bei uns hier in dem Podcast vor allem, ich fange mal damit an, um Menschen und Prozesse und Technologien. Und du wirst sicherlich uns nachher noch verraten, wie dich das bewegt in deinem Alltag als Spediteur, als Logistikdienstleister, Transportunternehmer. Ich komme ja nicht aus dieser Bubble, von daher kann ich gar nicht ganz genau sagen, was du bist oder für wofür du auch firmierst. Das wirst du uns aber noch erzählen. Aber ich möchte jetzt mal konkret einsteigen, André, zu deinen Wurzeln.
Lass mich eins sagen, ganz kurz. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Und genau das, was du sagst, erstmal vielen Dank dafür. Das ist ein Stück weit das, was zählt und ein Stück weit, was uns, glaube ich, vom ersten Moment an verbunden hat, mal mehr reinzuschauen und zu sagen, was macht den Mensch eigentlich aus an der Stelle oder welche Rolle spielt er denn überhaupt? Ich kann mich erinnern, als wir uns das erste Mal getroffen haben, sind wir relativ schnell irgendwie in diese Richtung abgerutscht.
Absolut.
Und von daher... Ja, schönes Thema, freue ich mich drauf.
Ja, ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, die Facette, die wir versuchen hier in dieser Zeit, die wir zur Verfügung haben, anzureißen, ist vielschichtig. Und wir leben in einer vielschichtigen Welt. Und deswegen sage ich auch ganz bewusst, hier wird es nicht nur Antworten geben auf irgendwelche Logistik-Technologie-Probleme, weil da gibt es Leute...
Der Falsche dafür.
Ja, da wärst du der Falsche dafür und ich bis zu einem gewissen Maß kann da sicherlich mitreden. Vielleicht nicht unbedingt in deiner wirklichen Nische der Logistik, in der du unterwegs bist, aber in vielen anderen. Aber mir geht es erstmal... Natürlich, und du hast es angesprochen, wir waren uns da auf so einer menschlichen Ebene relativ schnell nahe, darum, wo kommt das eigentlich her? Und wo kommt das her, ist ja die Frage, wo kommst du eigentlich her? Du bist Vollblutlogistiker und wie bist du dahin gekommen? Also aufgewachsen, die ersten Lebensjahre, was weißt du heute noch und was beschäftigt dich immer noch von deiner Kindheit, was du sagst, das wurde da geprägt?
Ja, wenn du mich fragst, wie lange mache ich das schon? Also ich habe häufig gesagt, ich mache es 50 Jahre, ich mache es dann jetzt heute 54 Jahre.
Ja.
In meiner Welt, also in meiner Familienkonstellation hat es irgendwie nie was anderes gegeben. Meine Mutter, was in der damaligen Zeit, 1966, sehr, sehr außergewöhnlich war, hat das Unternehmen Engelmann & Co. Zusammen mit dem Herrn Engelmann gegründet. Und ich bin nur jetzt 1971 geboren. Zu dem Zeitpunkt hat meine Mutter und mein Vater in diesem Unternehmen gearbeitet. Und da bleibt es nicht aus, dass die Themen Büro im gleichen Haus wie unsere Wohnsituation, da bleibt es nicht aus, dass ich als Kind von der ersten Minute an mit diesen Themen in Verbindung gekommen bin. Mhm. Ich habe Tage im Büro verbracht, neben dem Schreibtisch meiner Eltern. Ich habe mein Taschengeld im gemeinsamen Lager verdient, habe Kartons gepackt. Und das ist die Antwort auf die Frage, wie ich in diese Branche gekommen bin.
Ja, ja.
Ich kenne es tatsächlich von Kindesbein.
Du bist sozusagen reingewachsen, ne?
Ich bin reingeboren worden.
Ja, reingeboren und reingewachsen und ohne eine Chance wirklich. Oder gab es die Chance, dem auch zu entfliehen?
Au. Ja. Gute Frage. Habe ich mich extrem viel mit beschäftigt und habe auch meine Krisen darüber gekriegt, über genau diese Fragestellung. Mhm. Als ich Kind und Jugendlich war, nee, hat es nicht gegeben. Also von allen Seiten wurde mir gesagt, war eine Zeit, wo mit der Spedition auch noch ein gewisser Wohlstand erarbeitet werden konnte. Mhm. Und alle Seiten haben mir gespiegelt, du wärst ja dumm, wenn du es nicht machst. Mhm. So. Ja. Und dieses, du wärst ja dumm, wenn du es nicht machst, habe ich verinnerlicht. Ich war sicherlich als Kind nicht das aufmüpfigste Kind und es war der leichteste Weg an der Stelle. Und so bin ich dann in dieses Thema reingeglitten, habe eine Ausbildung gemacht und bin irgendwie hängen geblieben da drin. Mhm. Klar stellt man sich häufig die Frage oder ich mir die Frage, was wäre was anders gewesen?
Ja.
Ja, das müsste ich jetzt drüber nachzudenken.
Ja, das ist sicherlich dann auch ein sehr tiefgreifendes und persönliches Thema.
Ja, ne?
Und ich möchte gar nicht so tief und persönlich werden heute mit dir. Mhm. Vielleicht auch mal ohne Kamera dann eher als jetzt mit einer Kamera. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein spannendes Thema. Ich kenne das selber auch und auch das verbindet uns, sich zu fragen, was hätte man sonst gemacht? Und weil ich auch mit viele Parallelen bei meinem Vater mitgearbeitet als Kind, schon mit 13-Jähriger und so weiter und so fort. Und das stand gar nicht zur Frage, aber ohne den Druck, vielleicht du hast da noch mehr, vielleicht auch Druck empfunden für dich oder wurde gemacht oder auch wie auch immer, ist auch egal. Die Dinge nebendran, die man so noch als Jugendlicher macht, Partys gehen, Sport machen, Musik hören etc. Was hat dich neben der Logistik in den jungen Jahren noch geprägt?
Sport tatsächlich, Party auch durchaus. Also es war schon schwierig, es alles unter einen Hut zu bringen, da ich halt mit 16 schon meine Ausbildung angefangen habe. Oder knapp 17, glaube ich, war ich der Erste im Freundeskreis, der wirklich einen Job hatte. Und da ist die Koordination dann schon ein bisschen schwieriger. Definitiv. Wo alle anderen noch Studenten und...
Ja. Wir haben mehr Freiheiten, als du sie hattest dann.
Ja. Ja, ganz genau. Ja. Ja. Okay. Aber es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass von den Sachen, die man so als Jugendlicher macht, wie man so schön sagt, dass da irgendwas auf der Strecke geblieben wäre.
Nee, überhaupt nicht. Ja, das ist ja ein positives Zeichen dann noch, dass das trotzdem möglich war. Und die Ausbildung dann im elterlichen Betrieb?
Nein,
oder
nein. In einem anderen Unternehmen in Düsseldorf. Habe aber dann nach der Ausbildung im elterlichen Betrieb angefangen.
Mhm, ja. Und die ersten Jahre dann im Job, ne? Gleich als Geschäftsführer wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, als Fahrer.
Als Fahrer.
Ja, als Fahrer.
Als Fahrer, ja. Und was hast du damit genau als Fahrer? Weil wir reden ja immer über Fahrermangel. Ich sag mal, das ist ja auch mal eine Frage für unseren Podcast. Vielleicht bringst du nächstes Mal hier einfach mal einen Fahrer mit, dass auch mal die Fahrer reden.
Kann ich gerne tun.
Ja, das wäre ja doch mal eine Geschichte.
Ja. Da habe ich schon einen im Kopf.
Ich nehme mich da ja
hast viel zu erzählen.
Ja? Weil ich nehme mich nicht raus. Ne? Wir reden über Dinge, die uns, die wir gar nicht kennen und wissen, wollen denn für Leute lobbyistisch einstehen. Aber lass doch mal die Leute reden, die auch darüber reden. Du warst Fahrer.
Ich war Fahrer.
Und was hast du da mitgenommen? Was waren so die einschneidenden Erlebnisse? International, Nahverkehr? Nee, warst du unterwegs?
Deutschland. Zum größten Teil Nahverkehr. Ja. Also ich war fast jeden Abend zu Hause. Hm? Fast jeden Abend. Ich glaube, das ist zu der Zeit noch ein bisschen, Autobahnromantik war, als es heute ist.
Ja.
Aber ich habe schon viele, viele Themen, die ich heute sehe, wie mit Fahrern umgegangen wird, die habe ich am eigenen Leib tatsächlich gesehen. Es gab dann auch schon zu dem Zeitpunkt irgendwie 2 bis 4 Klassengesellschaft an der Stelle. Mhm. Sind Erfahrungen, die ich nicht missen will, definitiv. Mhm. Und danach fast jede Abteilung im Unternehmen durchgemacht, von Disposition über ein Grunde außer Buchhaltung alles.
Ja, ja.
Und bin dann irgendwann ganz langsam in dem Bereich Geschäftsführung eingestiegen. Ja. Es gab tatsächlich, und das auch aus dem Nähkästchen, irgendwann die Situation du oder ich. Und konnte das aber dann mit meiner Mutter sehr gut regeln. Und ja, wir haben immer noch ein gutes Verhältnis.
Wie viele Jahre machst du das jetzt, Geschäftsführung?
Seit 2009.
Seit 2009.
1.1.2009 war natürlich auch ein Top-Datum, irgendwas Eigenes anzufangen. Aber ja.
Ja, gut,
war von langer Hand geplant.
Das ist ja immer so, wenn man in so eine Geschäftsführung reingeht, und ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, ne? Das macht man ja, weil man es will. Also es ist ja meistens nicht so, dass man irgendwie gezwungen wird. Vielleicht ist das im Familienunternehmen anders. War es anders? Wurdest du gezwungen? Musstest du das jetzt machen, um da jetzt auch wiederum die Erwartung der Familie deiner Mutter zu treffen?
Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, gar nicht. Mhm. Es gab sicherlich die Diskussion darüber, willst du es machen oder willst du es nicht machen? Ja, die gab es. Aber mein Unterbewusst war schon eine klare Erwartungshaltung da. Trotzdem will ich immer noch sagen, ich habe es aus freien Stücken getan. So.
Okay. Und hattest du zu dem Zeitpunkt den Überblick, weil wir sind ja Menschen, wir ziehen ja verschiedene Hüte auf. Du hattest den Hut des Fahrers auf, dann das Disponenten und dann hast den gar nicht ganz abgelegt, weil du wusstest ja, wie man den Hut nimmt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ich möchte darauf hinaus, dass du ja auch zu dem Zeitpunkt, wenn du dann ja auch nicht nur, warst ja nicht nur angestellter Geschäftsführer. Du bist ja wahrscheinlich, ich weiß es jetzt nicht, frag gleich noch danach, vielleicht frage ich es jetzt schon. Warst du nur Angestellter, nur Geschäftsführer oder warst du auch schon Gesellschafter?
Ich war Gesellschaft.
Für mich ist es ja auch, deswegen, das hatte ich gedacht, dass du auch Unternehmer bist, ne? Und unternehmerische Verantwortung hast.
Ja, absolut. Ich habe das nur kurz erklärt. Ja. Ich habe nicht das Unternehmen meiner Mutter übernommen, sondern das Geschäft meiner Mutter
übernommen. Das Geschäft
übernommen. Mit einem eigenen Unternehmen.
Ja, mit einem eigenen Unternehmen. Okay, wichtig. Okay,
wichtiger Punkt.
Ja.
Ja. Und ja, was brauche ich dir dazu sagen? Ich meine, Unternehmer, Geschäftsführer ist kein Lehrberuf.
Genau.
Ich hatte eine Vorstellung, wie das ist, und hatte natürlich vorher auch schon eine gewisse unternehmerische Verantwortung, die mir in die Wiege gelegt worden ist. Das sind Werte wie Leistung und solche Themen, die dann zählen. Ne? Morgens erster kommen, abends erster gehen.
Ja, 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 ja.
Das war so mein etwas verzerrtes Bild von Chef. Ne? Und und dann ist es viel Learning by Doing. Und der erste Tag fühlt sich jetzt nicht zwingend an wie der letzte davor. Ja. Das ist ja ähnlich wie beim Geburtstag.
Ja.
Ne? Also man fühlt sich ja jetzt auch nicht ein Jahr älter. Ja, und dann kommen die Themen, die einen challengen.
Mhm. Ja, aber wichtiger Punkt, was du nochmal gesagt hast. Okay, du hast das mit eigenem Geld, mit eigenem Risiko ja auch bewusst die Entscheidung getroffen, diesen Weg zu gehen und dann auch Unternehmer und Geschäftsführer zu sein. Natürlich, Geschäft ist ja teilweise dann auch, ich weiß es nicht, da gewesen wahrscheinlich, aber natürlich, das Risiko ist das gleiche. Hätte auch von heute auf morgen dann weg sein können, um den Weg zu gehen. Und zu der Zeit, hast du da schon so viel Sport gemacht, wie du es, wenn deine Zeit es heute zulässt, so wie ich das immer von außen betrachtet habe? Du bist ja ein unheimlich fitter Typ, auch wenn du mal sagst, bist nicht ganz zufrieden mit dir, aber du investierst ja auch Zeit, deine wenige Zeit, die du auch hast, auch noch zusätzlich auch in Sport rein. Ich glaube, was bei mir so rumschwirrt, ne? Auch immer diese These, die ich ja für mich so vertrete, auch gesundheitliche Aspekte, Resilienz zu entwickeln für einen selber, finden viele Leute in vielen Dingen, aber du ja auch im Sport, soweit ich weiß. Oder
ich habe damals auch schon Sport gemacht, sicherlich nicht in der Intensität, wie ich es später gemacht habe oder wie ich es auch heute noch mache. Aber Sport war für mich immer schon, auch weit vor meiner unternehmerischen Tätigkeit und auch schon in der Jugend, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil bei Bewegung mir einfach Freude macht.
Ja. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ja. Ich habe aber vorher nochmal ein Thema, das hatte ich vorhin fast vergessen zu fragen. Ja. Geschäftsführerrolle, ne? Und auch das Thema 99, Übernahme eines Speditionsgeschäftes. 2009, danke nochmal. Thema Führung. Hat sich für dich dann etwas elementar verändert, wie dich auch Leute wahrgenommen haben im Unternehmen?
Wie mich Leute wahrgenommen haben, kann ich dir nicht konkret beantworten, weiß ich nicht.
Hat sich dein Führungsstil verändert?
Absolut. ab. Nee, mein Führungsstil hat sich nicht verändert. Es ist ein, wie soll ich es am besten sagen? Es ist ein Entwickeln einer eigenen Identität. Ja. Also ein Heraustreten aus dem Schatten, was mit dem Blick von heute schon ein leider in ein anderes Extrem umgeschlagen ist. Aber es ging um ein, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und ich möchte es nicht so machen wie meine Mutter. Ohne überhaupt eine Bewertung zu machen, das eine ist gut, das andere ist schlecht, sondern meine eigene Charakteristik an der Stelle entwickeln und einen eigenen Führungsstil. Ich war damals noch der Meinung, es gibt den einen Führungsstil.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Den ich dann mal als kommunikativ bezeichnen würde und nicht als Diktatur. Wobei ich heute sage, alles hat seine Zeit gehabt. Und heute sind wir bei einem sehr, sehr individuellen Stil angekommen, wo jeder Mitarbeitende möglicherweise nur ein Mühe anders, aber seinen Weg braucht. Um deine Frage zu beantworten, ja, definitiv.
Ich frage deswegen, weil heute ist ja alles irgendwie erklärt und dokumentiert und du kannst jegliche Informationen dir holen, wie Menschen führen, dir Videos angucken, du kannst dir den angucken. Das konnten wir ja früher in der Form so nicht. Also ich konnte es nicht, weil zum einen war ich nicht offen dafür, zweitens war ich so geprägt wie die Führungsstile der Menschen, mit denen ich vorgearbeitet habe, die mich geführt haben.
Ja. Und was bei mir nur einer war.
Ja, so, und das war der, den du mitbekommen hast. Ja. Und dann kommt natürlich mit zunehmendem Alter die Reflexion, das Bewusstsein, wie du bist, auch als Person und wie der Stil ist und wie du führen möchtest oder wie du sein möchtest. Ist ja nicht nur Führung.
Ja, eher noch, wie ich nicht führen möchte.
Oder wie du auch nicht führen möchtest. Also die Dinge, die du nicht so tun möchtest, sondern anders machen möchtest, weil du auch anders bist. Ja. Und auch da von 2009 bis heute hast du ja bestimmt allein durch die Lebenserfahrung, durch die berufliche Erfahrung, durch den Weg ja auch Veränderungen erlebt.
Absolut.
Und was würdest du nun sagen, was hat dich dann am meisten geprägt in deiner persönlichen Entwicklung? Ich nehme nur Führung, nicht Geschäft, sondern nur rein Führung. Was hat dich da am meisten geprägt? Die Jahre von 2009 bis jetzt?
Erfahrung, tatsächlich Erfahrung mit Menschen, ehrlicher und wertschätzender Austausch mit, mit meinen Mitarbeitenden selber, mit meinen Kollegen und Kolleginnen in der Führung, aber auch mit externen, nennen wir sie Coach, die von Coach dann irgendwann auch zu Freund geworden sind, die ich heute immer noch ansprechen kann, die eine sehr klare Draufsicht auf die Themen haben. Ja. Freunde, Bekannte, Austausch, den wir haben.
Ja.
Ja, das ist ein sehr breites Spektrum.
Aber es hat mich alles Einflüsse, die eigentlich auf dich wirken. Ne?
Ja,
also wo du Dinge dann aufsaugst und offen bist und dir sagen, oh, manche Dinge dann auch wieder, klar, wie jeder Mensch auch verwirft, weil du sagst, ist nichts für mich, aber das rausfiltert für sich, was für ihn wichtig ist. Ne?
Genau. Intuition,
klar,
natürlich,
auf jeden Fall.
Themen kommen, die irgendwie auch zufällig an einem vorbeilaufen, die ich aufnehme, die ich ausprobiere. Das ist die Entwicklung. Ja.
Und André, jetzt, wir reden ja immer über aktuelle Dauerkrisen. Ne? Und wir sind ja auch in der Logistik ja eigentlich gefühlt in der Dauerkrise der Wertschätzung. Die haben wir immer. Das ist ja keine Krise, das ist ja ein Stand, der ist so. Ne? Ja. Kostet nur Geld. Und was bringt das überhaupt?
Böse Zungen sagen gewollt.
Ja, genau, richtig. Da sind wir beide ja auch, auch eine klare Meinung dazu. Auch aus anderen Perspektiven, aber immer eine klare Meinung dazu, dass da irgendwas verkehrt läuft. Und schon länger. Und aber auf der anderen Seite auch jetzt ja wieder dieses, oh, wir müssen enger fühlen, wir müssen dichter dran sein an den Leuten. Mhm. Aber das Gefühl, dass viele jetzt gerade wieder sehr stark in den Kontrollzwang verfallen und sich wieder zurückentwickeln, ne, von aufrechten Menschen zu offener Kultur. Was ist es denn bei dir, was sagst du den Führungen in Krisenzeiten? Was sagst du, was sind denn deine Hebel da zu sagen, okay? Oder wie führst du auch gerade in Zeiten Vertrauen? Ne?
Vertrauen, ja. Es ist Vertrauen. Es ist Vertrauen in mich, es ist Vertrauen in Intuition, es ist Vertrauen in Menschen. Das würde jetzt zu weit führen, das noch alles, in was ich noch alles vertraue. Ich glaube halt nicht an Zufälle. So. Gut. Ich glaube, das erklärt
es. Ja, das ist ja definitiv. Also für mich auf jeden Fall.
Für mich ist das ein Thema Vertrauen. Andere sagen Glaube dazu. Ja. Ne? Mhm. Für mich ist es ein Vertrauen.
Mhm. Ja.
Und das ist für mich der einzige Weg. Ne? Das hat jetzt nichts, und ich sagte ja eben schon, Führung ist ein deutlich individuelles Thema geworden. Mhm. Und klar ist da der eine oder die eine dabei, die etwas enger geführt werden wollen auch. Und der andere, der seine Freiheit und im Grunde nur seine Leitplanken braucht und in denen er da stark in die Eigenverantwortung kommt. Also Menschen sind da völlig unterschiedlich an der Stelle. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und mit diesem einen Weg, ich mag auch diese Diskussion nicht, wir müssen jetzt wieder weg vom Homeoffice, weil so alles faule Schweine an der Stelle.
Dann,
das führt zu nichts.
Das ist ja genau dieses Vertrauen durchgestrichen. Ja, genau. Eine der Gründe, weil die Unternehmen wahrscheinlich ein Problem intern spüren. Das haben sie, das hatten sie schon vorher. Und jetzt versuchen sie durch Kontrollismus wieder die Leute vielleicht auch zum Gehen dann zu motivieren, die man nicht mehr gerne hätte, weil sie es nicht wollen. Aber es trifft ja leider häufig dann
die Diskussion falsch. Möchte ich mich jetzt
nicht anschließen. Ich das ist ja auch keine Diskussion. Ich muss ja nur mich selber führen gerade und ich gönne mir Homeoffice. Und ich kann nur eins sagen, ich habe damals die Leogistics 2008 gegründet. Und für mich war eins klar, ich hatte mal die Situation in meinem beruflichen Leben davor, jetzt kann man mal gucken, welches der beiden Unternehmen das war, was man in meiner wieder sieht, die ein Problem mit Vertrauen hatten. Und einer der Gründe, warum ich auch gegangen bin, war genau dieses fehlende Vertrauen. Das war mir nicht vertraut, dass ich mal an einem Freitag, wenn ich irgendwie die Woche unterwegs war in dieser Welt in Europa, zugesteht, dass ich meinen Lebensmittelpunkt in Norddeutschland hatte, da dann von zu Hause aus arbeite. Mich musste man sowieso nicht zum Arbeiten tragen, dich auch nicht. Und viele Leute ist das auch so. Wenn die Arbeit gesehen wird, ne, und das Thema Wertschätzung, das ist auch das Nächste, Vertrauen und Wertschätzung, dann arbeiten die Leute auch und die Menschen auch gerne miteinander. Exakt. Oder nicht nur für einen, sondern miteinander. Das ist ja miteinander. Ja, so mit, ist ja auch mit Kunden ja auch so.
Diese Schlagworte wie Feedback und Wertschätzung und gesehen werden. Und kommt nicht von ungefähr.
Ist das so. Ist das gewöhnlich? Du kannst das nur bei dir beurteilen in deinem Unternehmen. Es ist immer schwer, in andere Unternehmen reinzukommen. Ist das gewöhnlich in der Speditionsbranche?
Ich glaube, nein. Das hat aber, glaube ich, nichts mit der Speditionsbranche zu tun, sondern ich glaube, dass wir das ein gesellschaftliches Problem haben an der Stelle. Mhm. Wertschätzen, Respekt, Gemeinschaft vor Individualinteresse. Ich kann nur jedem empfehlen, mal nach Japan in den Urlaub zu fahren. Weil die leben das. Die haben andere Sorgen und andere Probleme, hundertprozentig. Aber welcher Respekt, und ich komme nun mal aus dem Transport, wenn ich dann sehe, welcher Respekt und welche Wertschätzung einem Busfahrer entgegengebracht wird, dann finde ich das wirklich, wirklich toll an der Stelle. Und wenn du mich fragst, ist das gewöhnlich? Ich würde mir wünschen, dass es gewöhnlich ist. Überhaupt mit Wertschätzung und Respekt miteinander.
Ja, wir haben keinen politischen Anspruch in unserem Podcast.
Nein.
Ne? Ich finde es aber wichtig, gerade als Unternehmer, sich mit und auch Geschäftsführer, Mensch auch allgemein, natürlich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, die uns da begegnen und sich zu reflektieren oder auch seine Gesellschaft zu reflektieren und sich zu fragen, okay, wo komme ich denn da her und wieso ist das so geworden, wie es geworden ist. Mhm. Für viele junge Menschen ist das ja normal, aber so war es ja nicht immer. Mhm. So, das heißt, wir haben ja auch Zeiten erlebt, wo wir genau dieses Thema Haltung, Werte, Respekt, ich bringe mal ältere Leute über den Zebrastreifen, hatten oder die Tür aufzuhalten, bitte Danke zu sagen und nicht alles als normal anzusehen. Ne?
Hatten aber auch in der gleichen Zeit dieses klare Top-Down.
Natürlich hatten wir das klare Top-Down. Wir hatten auch immer wieder die Latenz dazu zu sagen, oh, das war aber von oben herab und gedrückt. Schwierig zu manövrieren, was jeder so aus dem herausgezogen hat. Ne? Ich weiß nicht, ob das ein Vorteil war.
Ich glaube, das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nein, das schließt das nicht aus. Aber wir Menschen versuchen, wir versuchen immer, alles schwarz-weiß zu sehen. Aber nicht die Welt nicht bunt zu sehen. Genau. Die Welt ist ja eben nicht schwarz-weiß, sie ist bunt. Und das ist immer genau das herauszupicken, was in dem Moment gerade richtig ist. Und das ist so schwierig. Weißt du was ich manchmal glaube, und das führt auch zu weit, der gesunde Menschenverstand, das Bauchgefühl, ist uns verloren gegangen.
Exakt.
Wir hören da nichts mehr im Bauch.
Genau.
Wir hören
nur noch Regeln und
Strukturen
Ideen und Pläne. Ja. Aber es ist einfach
weißes Blatt Papier, das ist gefährlich. Ein weißes Blatt Papier. Ja. Ich brauche eine Struktur, ich brauche eine Regel. Kreativität. Ja. Wo ist die geblieben?
Ja. Ja? Ich sage immer gerne, glaubst du wirklich, dass, wenn du jetzt mal nach draußen guckst und du siehst die schönen Pflanzen da alle, glaubst du, die haben einen CEO, der sagt Frühling?
Natürlich nicht. Ja. Ja. Ja, ja, klar. Ich komme jetzt nochmal zurück, wenn wir da zu weit abschweifen, jetzt auch in Richtung politische Diskussion, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja über dich sprechen und wir wollen über ein Thema sprechen, was mich natürlich auch bewegt, nämlich die Kombination aus Leistungsfähigkeit, Leistungsgedanke, aber auch die Rolle des Sports in diesem Kontext. Mhm. Und dich hat ja irgendwann der Sport noch mehr gepackt als jetzt ein Hobbysport früher als Kind. Ne? Du hast ja irgendwo deine Passion dann entwickelt. Mhm. Aber erzähl mal selber, was es geworden ist.
Ja. Es ist am Ende Triathlon geworden. Mhm. Ist mir, muss ich gestehen, schon fast ein bisschen unangenehm, weil ich inzwischen das Gefühl habe, dass es zum guten Ton gehört, irgendwie Ironman zu machen, wenn man Unternehmer ist.
Ist das so mittlerweile? Ich dachte, die laufen alle Marathon.
Nee, das war vorher. Ja. Jetzt ist es dann Ironman, weil es noch one step ahead irgendwie gefühlt ist.
Okay, siehst du, wenn du nicht auf der Battle kommst, so wie ich, ich habe mich dann mit der News gesehen.
Doch, das musst du mal darauf achten. Ja. Also das, ich möchte keinem, also jeder soll da sehr stolz
sein. Ja, natürlich.
Macht das bitte, ne? Nicht falsch verstehen.
Ja.
Es ist meine Leidenschaft. Ja. Der Sport macht mir einen tierischen Spaß. Die Komplexität dieser drei Sportarten, gepaart mit einem an die Leistungsgrenzen gehen, es macht mir einfach Freude. Mhm. Mhm. Und ich mache das inzwischen seit, ich glaube, gefühlten 12, 13 Jahren oder sowas. Also es ist jetzt auch kein Modeeffekt bei mir, irgendwie, dass ich das jetzt einmal machen will, um das irgendwie in meine Vita zu schreiben.
Bedeutet aber auch, dass trainingsseitig ist das ja auch ein gewisser Aufwand, ne? Routinen. Ja. Wie baust du das ein in deinen Alltag?
Ich baue es sehr stark in den Morgen, ich baue es sehr stark in die Mittagspause. Mhm. Ich habe mir, Gott sei Dank, und das war eine sehr, sehr kluge Entscheidung, beim Büroneubau ein Badezimmer ins Büro bauen lassen, was dann aufgrund unserer Nähe zu See und Wald und mir auch die Möglichkeit gibt, in der Mittagspause zu laufen, was dann natürlich deutlich familienfreundlicher ist, als es jetzt nochmal am Abend zu machen. Und so bauen wir die Themen irgendwie gemeinsam in den Tag ein und es funktioniert.
Ich weiß nicht, ob du das so verfolgst auf Instagram und Co. Ne? Da gibt es ja diese ganzen Gurus, die Lebensgurus, die noch nicht viel durchlebt haben, aber clever wissen, wie man 10, 15, 20 Regeln zusammenschreibt und dann sagt, für dein Leben brauchst du diese Rituale. Mhm. Hast du so Rituale oder lebst du einfach, du lebst im Flow?
Ich habe schon Rituale. Also der Sport ist schon bei mir Ritual und es ist auch ein Stück weit eine Sucht.
Eistonne?
Ein Stück weit ein Zwang. Eistonne tatsächlich aber jetzt nicht, um irgendwie die Resilienz zu erhöhen, sondern zur Muskelentspannung. Mhm. Da macht Sinn. Mhm. Also ich merke, dass es deutlich weniger Muskelschmerz gibt danach. Mhm. Und man muss ja jetzt mit über 50 dann auch ein bisschen auf die Muskelhygiene mal achten. Ne? Ja,
du fängst schon an wie ich, der immer mit seinem Alter kokettiert.
Wir beide dürfen das auch. Tatsächlich so.
ich weiß, was du meinst. So. Fußball spielen 5 Tage krank danach und das schon in der Seniorentruppe. Das ist unglaublich.
Ja, genau. Und zum 50. Geburtstag, Papa, du bist auf dem Rückweg.
Auf dem Rückweg und sitze auf dem Rückbank.
Ja. Aber es sind Rituale, es sind feste Tage, wo ich etwas tue, irgendeine Art von Training mache, wo mir dann auch was fehlt, wenn ich es nicht mache. Mhm. Und
Und alleine oder in der Gruppe?
Gott sei Dank in der Gruppe. Ich trainiere viel alleine, tatsächlich in der Mittagspause ist es alleine, aber ich bin sehr froh, dass ich einen recht guten Trainingsbuddy habe, mit dem ich viel trainiere, mit dem ich auch Wettkämpfe zusammen mache. Und wir haben da eine gute Zeit. Und er kommt aus einem völlig anderen Bereich. Er ist Sozialarbeiter, arbeitet mit gewaltgeschädigten Kindern. Mhm. Das ist ein ganz anderer Schnack. Und das ist ein super ein Austausch, der mich echt weiterbringt dann an der Stelle auch.
Das glaube ich. Bringt ja auch Erde rein und bringt eine andere Perspektive für die eigenen Probleme, die man so als große Probleme da manchmal sieht.
Genau. Wir betteln uns und das macht Freude.
Was ich mich immer so frage, auch Thema Druck. Ne? Mhm. Also ich bin ein Mensch, der braucht immer unheimlich viel Sog. Also ich muss gezogen werden von Themen. Ne? habe das so beobachtet in den Jahren, wenn ich den Druck von außen bekommen habe, Druck von innen. Ne? Wie gehst du damit um? Empfindest du sowas wie Druck? Gibst du sowas? Hast du Drucksituationen?
Der größte Druck, den ich mir mache, mache ich mir selbst.
Mhm. Auch?
Ja. Definitiv. Ja. Ich glaube, das reicht als Aussage dazu.
Ja.
Und es ist unheimlich schwierig zu lernen, dass man genug ist.
Ja.
Das ist ein langer Weg.
Ja, absolut.
Und dann, ich bin noch nicht am Ziel.
Frage ist, wie jemand, der das nachvollziehen kann, ob man jemand am Ziel sein wird. Ich zweifle manchmal daran und ich habe es akzeptiert mittlerweile, in gewissen aufbrausenden Unzufriedenheitsphasen. Also ich spreche nur von mir. Ne?
Ja, und das, André, ich glaube, wenn es, ja. Wenn es, es wird diese Phasen geben, ja, wenn sie mich nicht beeinträchtigen würden, dann wäre ich am Ziel.
Okay. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
Ja.
Ja. Kann ich verstehen. Ich weiß, was du meinst und ich habe genauso Phasen auch gehabt, wo man sich dann, also bei mir ist es einfach auch ein gewisses Maß an Energieüberschuss dann in gewissen Situationen, wo ich mich sehr leicht triggern lasse. Von Menschen, wo ich mich eigentlich gar nicht triggern lassen müsste. Und das ist einfach so, wenn die das lesen und lesen können, dann wissen sie, welche Hebel sie zu drücken haben.
Genau.
Ja, und das ist schon, ich weiß, was du meinst. Aber damit können wir das auch parken. Und
dann
das
ist die Zündschnur ganz kurz.
Vielleicht holen wir beide uns nochmal hier auch psychologische Unterstützung in so eine Dreiergestirnrunde.
Können wir gerne machen.
Und ich glaube, das geht vielen Menschen so.
Ja, glaube ich.
Und das, keine Rede drüber, sowieso nicht in unserer Logistik-Männer-Domäne-Stärke-Bubble, das sowieso, aber damit machen wir uns ja gar nicht angreifbar. Wir machen uns da, zeigen da gewisse Menschlichkeit, dass man mit uns arbeiten kann, weil wir einfach auf einem anderen Level unterwegs sind. Weil uns das Wichtige ist, wie Beziehungen entstehen und so weiter. Exakt. Und das bringt mich zu dem Punkt auch. Du hast das, wir haben über das Thema Druck gesprochen, aber auch Zusammenarbeit in der Gruppe Sport zu machen. Ne? Zusammenarbeit im Unternehmen. Hat sich für dich was in den letzten Jahren, ich spreche das Thema Corona an oder auch andere Dinge, Einflüsse von außen, ne? Haben sich gewisse Dinge in der Zusammenarbeit mit deinem Team verändert? Haben sich die Menschen verändert da in dem Unternehmen? Oder sagst du, ist eigentlich alles so wie immer geblieben? Hast du was beobachtet?
Es ist, jetzt auf Corona.
Ja? Weiß ich gar nicht, ob es Corona ist, aber allgemein.
Gehen wir mal auf Corona. Ja klar, hat sich was in der Zusammenarbeit verändert. Aufgrund der nicht mehr vorhandenen räumlichen Nähe, die halt an vielen Stellen entstanden ist. Gott sei Dank sehe ich aber heute, dass Vergessen eines der besten Eigenschaften ist, die wir haben an der Stelle. Und es ist zumindest in meinem Umfeld größtenteils, aber bei uns im Unternehmen ist es wie vorher. Inzwischen, also da, nee, hat sich nichts verändert. Ich glaube, dass die letzten Jahre, das ist, glaube ich, eine Auswirkung nach Corona, die Menschen etwas misstrauischer geworden sind, was Zusammenarbeit und Kooperation und Miteinander angeht. Dass das schwieriger wird, zu überzeugen, dass der Miteinanderweg der bessere Weg ist als der ne, des Einzelkämpfers. Aber wir sehen bei uns im Unternehmen eigentlich, dass wir schon noch den Team-Spirit und das Zusammenarbeiten haben.
Ja. Ja, doch. Ja. Wie schafft ihr das dann? Du hast ja auch durch die Größe, die ihr habt, ich glaube 120 Mitarbeitende, ne? Einige, die unterwegs sind in LKWs, ne? LKW-Fahrer und Co., aber natürlich auch Bürokräfte, die sich öfter
auch
sehen.
Homeoffice natürlich. Immer noch, klar.
Ja, natürlich. Und das ist auch gut so. Untereinander Informationsaustausch im Unternehmen. Ne? Wie gestaltet ihr sowas?
Ganz große Herausforderung tatsächlich. Wir machen regelmäßige Mitarbeiterinformationen, arbeiten gerade nochmal an einer Überarbeitung, welches Medium jetzt tatsächlich für was das Richtige ist. MS Teams, E-Mails, whatever. Damit wir eben keinen irgendwo vom Informationsfluss irgendwie abhängen. Und ich glaube, dass eine Information relativ einfach zu übermitteln ist. Das ist dann eine E-Mail oder irgendeine Nachricht, aber es geht auch um Emotionen. Und das finde ich nochmal deutlich herausfordernder. Und da gibt es halt regelmäßige, ich will es gar nicht Meetings nennen, sondern Zusammenkünfte.
Ja.
Da gibt es Informationsveranstaltungen, da gibt es aber auch die 1-zu-1-Gespräche und viele Gespräche untereinander. Ich glaube, es ist wichtig, diesem Thema eine Priorität zu geben.
Und auch
dieser, dem, der aus dieser Wertelandschaft kommt, wie ich es jetzt so bin, ne, der sagt, am Anfang sehr schwer, ich muss es lernen, dass ich mir Zeit dafür einplane, tatsächlich im Dialog mit Menschen zu sein, weil es fühlt sich erstmal so total unproduktiv an. Aber ich glaube, das ist die Riesenherausforderung, die vor allem in der Zukunft auf uns zukommt.
Ist natürlich auch klar für einen selbst auch ein Change. Wie gesagt, du kommst da auch aus einer Struktur, die für dich normal war lange Zeit und dann sich da frei zu schwimmen und auch frei zu laufen und zu radeln, ne? Da hilft der Triathlon, ne? Und dann dementsprechend seinen Weg dazu gehen. Ich meine, das hört ja nie auf, nur weil man sagt, okay, man ist jetzt Anfang 50 oder Anfang 60, sieht man wieder auch Dinge anders und so weiter und so fort. Und
ja,
das
und
ist, gehört ja dazu immer. Und wir lernen ja auch stark voneinander. Also gerade nicht, ich meine uns beide jetzt nicht nur, aber wir lernen ja auch von jungen Menschen, die ins Unternehmen kommen, neue Impulse, neue Ansätze da zu filtern, was ist, passt vor allem, was passt nicht. Und das ist wichtig. Ne? Ja, absolut wichtig. Ja. Führung, genau. Ich möchte nochmal das Thema Kooperation ansprechen. Das hast du ja gerade auch angesprochen. Haben wir auch schon oft drüber diskutiert, auch heute hier gerne nochmal. Ich habe immer die These, weil ich mal ein bisschen blauäugig bin, ich denke immer, die Leute reden miteinander und deswegen gibt es Verbände und in den Verbänden trifft man sich. Das ist das eine, so Speditionsgewerbe. Ich weiß gar nicht, wie ich das richtig nennen soll, ob die Spedition richtig ist oder Transportgewerbe, wie auch immer. Das ist bei mir lange her und mein Fokus war ja immer die Verladerschaft so und diese Kombination trotzdem, weil ich gesehen habe, aus meiner Sicht ging das nie ohne den anderen. Erlebst du es da draußen häufig? Machen wir die Frage offen, ne? Ja, nicht wie häufig, häufig, ne? Dass Kooperation zwischen dir und deinen Partnern, ich nenne mal die Partner wirklich deine Kunden,
meine Kunden?
Ja, ja, ich bezeichne die mal als Partner.
Oh je.
Das nicht nur so erzählt wird, vielleicht schon von dem einen oder anderen, sondern wirklich auch gelebt wird. Gibt es sowas?
Das gibt's tatsächlich. Ja. Das gibt es auch in allen Größen von Unternehmen. Mhm. Das ist People's Business. Mhm. Das hat nichts mit einer Strategie oder irgendwie sowas zu tun, sondern das ist People's Business. In dem Moment, wo ich auf der anderen Seite jemand habe, der Know-how ist erstmal gut natürlich, ne, aber ein Stück weit Verständnis und eine gewisse Neugier hat und sich die Frage stellt, wie entstehen denn überhaupt Probleme? Und gibt es nicht eine Möglichkeit, diese zu lösen, um dann relativ schnell in den Dialog zu kommen und zu sehen, optimalerweise gemeinsam?
Ja.
Dann gibt es tatsächlich Best-Practice-Beispiele, wo wir viele Probleme gelöst haben, das auch langfristig geflogen ist, in einer sehr, sehr engen Kooperation mit unseren Kunden. Aber es gibt auch das krasse Gegenteil. Das will ich nicht verschweigen.
Und dieses... Das interessiert mich jetzt auch nochmal, dieses krasse Gegenteil, um auch vielleicht nochmal das Verständnis für mich zu schärfen, für mich selbst, weil es mich interessiert. Wir reden ja auch zukünftig über, ich habe ja letztes Mal auch gerade so eine Messediskussion geführt über mit Logistikplattformen und so weiter. Da haben wir über KI kauft zukünftig bei KI Laderäume ein und KI redet mit einer KI. Wie gehen denn... Erstens frage ich mich, welche Parameter sind denn das noch wirklich, das zu messen? Was fliegt denn da alles rein? Also wie transparent mache ich das? Aber so weit will ich noch gar nicht gucken, weil wir wissen nicht, was da wirklich wann wir kommen. Wir gucken auf das, was heute ist. Heutige Vergabeentscheidung, dass du zum Beispiel auf eine neue Relation irgendwie anbietest. Ja. Ist ja kein Spot, sondern sag mal wirklich, was du auch im Vertrag kriegst, der dann länger zeitlos ist. Was sind heute die Parameter, die da angefragt werden? Neben dem, also ich kann mir vorstellen, der Preis ja.
Was sind die Parameter für die Vergabeentscheidung, meinst du, oder was wird angefragt?
Ich würde gerne von dir eine ehrliche Meinung hören zu den Parametern, die soweit du, wie du ich möchte dich nichts reinmanövrieren, ganz im Gegenteil. Ich möchte einfach nur, so wie du den Markt wahrnimmst, wonach wird vergeben?
Ich glaube, es sind drei Maßgaben. Vielleicht vier maßgebliche Punkte. Das eine ist der Preis. Das zweite ist eine positive Erfahrung. die ich mit einem Dienstleister schon habe.
Ja.
Das dritte ist der Wechselschmerz, schräger Wechselaufwand, der in der aktuellen Zeit durch Schnittstellen, durch Plattformen etc. als von zumindest mal von meiner Seite als deutliche Hürde wahrgenommen wird. Mhm.
So hat es Preis, Qualität, Schmerz und Wechselaufwand.
Nicht, darum die Pause.
Ja.
Beziehung.
Beziehung. Hm? Okay.
Und da kommt, du merkst, da kommt jetzt positive Erfahrung, ist operative Exzellenz.
Ne? Ja.
Genau.
Ja.
Mhm.
Ja. Okay.
Und das sind für mich so die vier oder sind was 3,5.
Ja.
Ich hoffe, diese Beziehung wird nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen. Aber das sind für mich, zumindest mal aus meinem Blickwinkel, die Kernthemen. Mhm. Ich glaube sind sicherlich, dass hinterher nochmal Seriosität des Unternehmens abgefragt wird.
Ja, wirtschaftliche Potenz, Seriosität,
Zertifikate, die aber eher ein License to Business sind als ein Nice to Have. Mhm. Ne? Und
das sind ja alles Parameter, die man messen kann. Ne? Messen, Konjunktiv, messen könnte. Preis lässt sich messen, klar. Indirekt. Direkt Transparenz da drin ist immer eine Frage.
Könnten wir einen eigenen Podcast machen.
Bei uns im IT ist es ja immer so, da macht man erstmal einen günstigen Preis und dann kommen die Change Requests. Also haben ja ganz viele große Unternehmen im Consulting-Bereich ihr Geld mitverdient, damit sie erstmal den Auftrag kriegen und dann immer nachfordern. So,
und da läuft es genau andersrum.
Ja, da ist es andersrum.
Da wird keine vernünftige Anforderung formuliert,
damit ich einen günstigen Preis
kriege.
Fordern.
Und dann kommen noch die Add-ons. Genau. Ja.
Und Qualität ist auch sowas sehr Subjektives, weil ich weiß, dass nicht jedes auch da potenzielle, ich sag mal, viele deiner Kunden haben wahrscheinlich ein SAP-System, da kenne ich mich nun relativ gut drin aus, sagen, okay, Lieferantenbewertung für ihre Lieferanten machen sie noch, aber Bewertung für ihre Spediteure oder Dienstleister machen sie ja nicht wirklich. Das ist ja auch nur subjektiv gefühlt. Ja,
ist auch die Frage, was gemessen wird.
Richtig, was wird gemessen? Zeitfenster eingehalten, dein Lieblingsthema und meins? Klar. Wer hat es denn gerissen? Ja? Mhm. Mhm. Im Zweifelsfall immer der Angeklagte. Ne? So, aber das ist auch ein separates Thema für sich. Es ist spannend, weil ich möchte eigentlich so ein bisschen die Brücke aufbauen jetzt zum Thema Prozess und Technologie. Zu sagen, okay, aus deiner Sicht heute, du bist ja sehr untriebig mit Ideen, so sind wir damals auch zusammengekommen, als wir dann noch gemerkt haben, Leadership-Themen bewegen uns auch, war das nochmal ein Add-on. Aber gerade über die Technologie, moderner Tech-Stack heute, ne? Du hast wie viele Leute in deiner Informationsabteilung?
Ja? Gute drei.
Gute drei, so, ne? Und das ist ja auch nicht ungewöhnlich, auch bei großen Unternehmen, größeren Unternehmen, die haben auch 3 bis 5 Menschen da sitzen. So, die müssen was alles heute abdecken können.
Viel.
Von viel. Microsoft first, intern. Ja,
erstmal First-Level-Support, natürlich, ne, druck nicht.
Ja. Der Klassiker. Eure TMS-Landschaft.
Ja, TMS-Landschaft, Microsoft-Landschaft, unterschiedliche Systeme von Kundenvorgaben, Schnittstellen, Riesenthema.
Ja.
Ja.
Und wenn du da raufguckst, wo drückt denn, nicht bei dir unbedingt nur, aber wenn du das mal so ein bisschen deine Kollegen, mit denen du auf Messe unterwegs bist, ne, drückt da an einer Stelle der Schuh oder drückt da an verschiedenen Stellen? Weil Verlader haben ja immer tolle Ideen. Ne? Die wollen jetzt Zeitfenster-Informationen.
Die machen Optimierung.
Genau. Die wollen Real-Time-Visibility-Daten haben von dir, möglichst noch von der Telematik angebunden. Dann wollen sie das. Etc. Also die Anforderungen werden ja immer größer. So, wie bereitet man sich darauf vor, auf sowas?
Man priorisiert. Ich komme zurück auf die Messe, die wir jetzt im Juni in München, Transportlogistik, die Kernthemen da waren Kapazität und, um jetzt auf deine Frage zu kommen, Komplexität.
Ja, und Kapazität, interne Kapazität einfach so umsetzen oder Transportkapazität?
Transportkapazität, aber das soll nicht das Thema hier sein, aber Komplexität.
Komplexität.
Und da sind es fehlende Standards. Wir sind also in einer super heterogenen Welt hier unterwegs und Optimierungen geschehen primär erstmal einseitig.
Ja.
Ohne mal einen Gedanken daran, zumindest mal das Gefühl, die gefühlte Temperatur, ohne Gedanken daran zu verschwenden, was das bedeutet für die andere Seite. Und andere Seite ist schon eigentlich der falsche Ansatz an der Stelle.
Ja, ja.
Und häufig, was meine Erfahrung ist, irgendwo unter Laborbedingungen mag das alles schön klingen, und aber mit der in der echten Welt wird es halt schwierig. Wenn so mal Einflüsse von außen irgendwie, ne, Verkehr oder solche absurden Dinge, dann wird es schwierig. Ja.
Magst du zum Thema, weil Komplexität heute das zentrale Thema ja auch war und ist auf der Messe, ist das Regulatorik? Ist das Anforderung Carbonization? Sind das Transportketten, die komplexer geworden sind in der Modalität? Sind das die zunehmenden Systeme, die mitspielen in den Prozessen deiner Kunden? Ja. Wo kommt das her? Weil es ist ja bei allen irgendwie so.
Es kommt aus den Prozessen meiner Kunden. Es kommt aus einer Datenqualität, die uns übermittelt wird. Es kommt aus Systembrüchen, die wir haben. Es kommt auch aus IT-Projekten, die auch bei unseren Kunden nicht zu Ende gemacht wurden. Klassische 80-20-Philosophie. Ja, und einfach aus der Vielzahl von Systemen, die genutzt werden, wo ich eben sagte, wir haben drei Mitarbeiter oder Mitarbeitende dort in der IT, die kommen ja mit der Geschwindigkeit gar nicht hinterher. Die Systeme angebunden werden müssen, dann wird wieder auf Kundenseite wieder ein System verändert, dann muss es wieder neu angebunden werden und dergleichen, also hochkomplex.
Absolut.
Und über die digitale Kommunikation in der Branche, das ist ja auch nochmal ein Riesenspielfeld.
Ja. Und bei dir, klar, drehen genau diese Themen ja dann auch. Und da sagst du Priorisierung reinbringen etc. Ne? Siehst du denn Dinge am Horizont, wo du sagst, da ist Besserung in Sicht?
André, wir haben uns da schon lang und breit drüber unterhalten.
Ja, natürlich, klar. Ich dreh mich ja auch immer im Kreis, um ehrlich zu sein.
Dieses Wort Orchestrierung finde ich schon ein super spannendes Wort an der Stelle.
Ja, gibt viel Hoffnung, ne?
Ja.
Also,
absolut. Und ich glaube, dass das hätte, ja, das würde einen riesen Benefit bringen. Mhm.
Ja, das ist sehr spannend. Ja, dadurch, dass es halt diese Hoffnung mit sich bringt oder auch da mitschwingt, ohne das jetzt konkret gerade greifen zu können, weil wir sehen ja die Anfänge in anderen Bereichen. Ne? Ich sehe es im Marketing sehr stark, ich sehe es in der Automatisierung von internen Prozessen. Ich sehe aber natürlich auch im Datenbereich da einige Dinge, die da wirklich interessanterweise passieren. Ja. Man sagt, okay, man baut mal mit einem anderen Blickwinkel Architektur zukünftig, dass man sagt, man hat eine Datenlösung und in der Datenlösung heraus modelliere ich meine dann operativen Prozesse auch heraus, das zusammenzubringen. Also ich glaube, wir müssen an verschiedenen Ecken einfach auch mal die Logistiker mit den Technikern noch enger miteinander verzahnen.
Ich sehe wenn wir über ein Transportmanagementsystem sprechen, dann haben wir erstmal die Anforderungen an das Transportmanagementsystem, dass es unsere Prozesse darstellt oder die Transport oder relevanten in unseren Netzwerken und in unseren normalen Linienverkehren relevanten Prozesse abdeckt. Aber dann kommen ja andere Anforderungen, wie du schon sagtest, Decarbonization und so weiter. Ja. Da muss ich überall messen. Ohne Messen ist es problematisch. Mhm. Und dann schaue ich erstmal fragend und bittend in Richtung unseres TMS-Systems und sage, naja, macht ihr doch mal was. Wobei die Lösung so nah ist. Ne? Es gibt ja Systeme, die das machen können. Aber die miteinander zu verbinden, ist dann wieder ein Aufwand, wo ich dann wieder bei meinen drei People stehe und sage, dann mach das doch mal.
Ja.
Und dann sagen die, naja, ich habe aber jetzt noch Priorität 1 bis 26 hier abzuarbeiten, dann komm mal in 2 Jahren wieder.
Da dann dementsprechend Orchestrierung zu nutzen und man sagt, okay, pass auf, ich habe hier eine Weiche, die binde ich damit ein, ich habe dann Dataset, kann ich die entsprechenden Datensätze miteinander verbinden.
Ich rede jetzt hier mit meinem technischen Halbwissen, ne? Aber zumindest habe ich die Fantasie.
Alles gut, geht mir genauso auf jeden Fall, wo man sagt, okay, wo müsste man ansetzen?
Genau.
Also, und die Wege der Vergangenheit helfen uns da nicht weiter. Also ich glaube, wir müssen uns da lösen von, dass wir sagen, wir brauchen das, ist eine gute Foundation. Also ich würde jetzt nicht sagen, du brauchst kein TMS. Doch, du brauchst schon Transportbasisfunktion, das ist dein ERP-System. Als in deinem Geschäft brauchst du das. So. Ja. Aber drumherum muss einfach das System ein Ökosystem sein.
Exakt.
So,
und dann ist, ne, genau der Punkt. Und dann, ja, kommen wir wieder auf das Thema zurück, Kooperation. Mhm. Wenn es doch einer löst,
ja,
warum hebt er nicht die Hand?
Bei ihr, warum hebt er sie nicht? Die Antwort hast du doch schon im Kopf, oder?
Ja, klar.
Ja,
ja, ja. Weil er es als seinen Vorteil nutzt.
Ja, genau. Ja, gut. Aber wenn jemand, der in Vorleistung gegangen ist, was aufzubauen, ne, und sagt, okay, ich nutze das als meinen Vorteil, aber ich möchte auch die Branche grundsätzlich voranbringen. Weil wir müssen uns nichts vormachen. Es wird nicht der...
Ist naiv, ne? Ich weiß.
Ja, ist nicht naiv, das ist doch manchmal, aber Naivität finde ich grundsätzlich total charmant. Um ehrlich zu sein, also, davon hast du nichts, wenn ich das charmant finde.
Genau.
Wir müssen auch andere hören. Genau. Ne? Vielleicht können wir ja einen Impuls jetzt setzen, zu sagen, okay, wo ist denn der größte Hemmschuh mit deinen Kollegen in der Branche? Ohne jetzt jemanden anzuschwärzen, aber...
Du, wenn wir über Kooperation, ja, sprechen, dann ist es ein Tenor von wir müssen mal, mhm, und wir könnten mal, mhm, und eigentlich. Und es braucht, glaube ich, den Ersten, der etwas tut,
ja,
der wirklich macht.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die größte Hürde aktuell, ja, zumindest meine Wahrnehmung, dass mal einer anfängt.
Mhm. Hast du konkrete Dinge, wo du sagst, diese Tech-Entwicklung zum Beispiel, die du gerade da draußen so in anderen Bereichen siehst, ne? Ich kann dir, wenn du mich fragen würdest, was ich, kann ich dir sagen. Aber mal andersrum gefragt, welche Tech-Entwicklung da draußen begeistert dich persönlich? Siehst, hast du Dinge, wo du sagst, da kommt das Spielkind durch? Das finde ich mega cool.
Kommt drauf an, von, ja, wo ich drauf gucke.
Ja.
Natürlich, wenn ich jetzt aus meiner Sportbubble drauf gucke, ja, dann sind es irgendwelche Gadgets, wo man irgendeinen Scheiß mit messen kann und,
ja,
das in irgendeinen Kontext bringen kann.
Ja.
Und sein Training dann so gestalten kann, entweder, ne, mit dem Aufwand Training das Größtmögliche rauszubringen,
ja,
weil man einfach smart und,
ja,
gut trainiert. Ne, mehr ist ja nicht immer mehr an der Stelle.
Ja, 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 ja.
Oder einfach ein gesetztes Ziel, was ich erreichen möchte, mit kleinstmöglichem Aufwand, mhm, zu erreichen. Wenn es da so ein Gadget gibt zum Messen und sowas, finde ich alles mega. Wenn ich jetzt aus betrieblich drauf gucke, dann fällt mir ein banales Beispiel ein, wieso kann ich mit einer App alle Kreditkarten bedienen oder alle Bankkarten bedienen? Warum kann ich nicht mit einer App...
Ich höre jetzt nicht zu. Ich glaube, ich weiß, was kommt.
Ja. Dann brauche ich es ja nicht sagen.
Sag mal bitte, doch.
Warum kann ich nicht mit einer Lösung alle Zeitfenstersysteme bedienen? Warum, ne?
Warum geht das nicht?
Warum geht das nicht?
Ja. Wir hatten mal früher, ich habe mal bei Nestle ein Projekt gemacht, dann hatte da sowas, sehe ich schon damals, Decision Support, Entscheidungsunterstützung. Und es war ein ganz klares Datenthema. Es kam aus dem BI-Team. Dieses BI-Team, man hatte da schon die Weitsicht, den Nutzern vor, wann war das? Wann war ich denn in Spanien? Ewigkeiten her. 2004, ja, 21 Jahren, nannte man das Decision Support. Und ich habe nach wie vor die Vision davon, zu sagen, wir brauchen doch einen Decision Support, der die Daten zwar nutzt, aber in operative Entscheidungen umwälzt mit dem Wissen des Menschen, der vorher das System trainiert hat. Und, aber jetzt noch weitergehend, als wenn alle zusammen an einem Tisch sitzen würden, in einem Digital Boardroom.
Ui.
Und da sitzt der Disponent, da sitzt derjenige, der die Buchhaltung macht, da sitzt der Troubleshooter und der Fahrer von außen zu und sagt, ey Jungs, Mädels, ich bin auch noch da. Mhm. So eine Instanz zu etablieren, wo der Mensch da ist, sein Wissen permanent weiter ins System packt, aber dann das System sich orchestriert und weiter zulernt.
Ja.
Was hältst du davon?
Im Grunde ist ja eine Pro-Kontra-Liste.
Bitte?
Ist ja eine Pro-Kontra-Liste.
Absolut.
Spannender Ansatz.
Ja.
Hängt natürlich sehr stark an der Geschwindigkeit.
Mhm.
Ne, weil kannst ja jetzt nicht eine Stunde oder sowas da nochmal je nach Entscheidung.
Nee, für mich wäre das ein Realtime-Decision-Support, weil es in einer halben Stunde schon wieder ganz anders aussehen
kann. Exakt, ganz genau.
Ja.
Zumindest habe ich die Fantasie.
Ich auch. Also mehr habe ich auch nie.
Ja, ich weiß.
Und dann fangen wir an zu malen. Ne? Also es ist spannend. Das war gar kein Punkt auf meiner Agenda, aber es kam gerade so.
Aber es ist extrem spannend zu sehen, dass im Grunde irgendwo eine Digitalisierung und eine Beschleunigung und Automatisierung auch dieser Frage, was würdest du denn dazu sagen?
Mhm. Ja.
Und das finde ich ja erstmal einen extrem spannenden Ansatz. Weil auch die Erfahrung habe ich gemacht, dass... Was würdest du denn dazu sagen, in der Regel zu deutlich motivierteren Mitarbeitern und zu besseren Entscheidungen führen?
Auf jeden Fall.
Und das ist ja dann im Grunde nichts anderes.
Definitiv. Die
Mitsprache.
Ja. Habt ihr sowas wie so einen KVP-Prozess, kontinuierlicher Verbesserungsprozess?
Haben wir, ja, aber der braucht schon immer viel Dampf, um irgendwie am Leben gehalten zu werden. Ne? Und dann ist das, glaube ich, das Wichtigste an der Stelle zu erklären, warum irgendwas nicht geht. Ja, wir haben so einen Prozess und wir haben ihn auch mal etabliert. Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist jetzt...
Aber ich glaube, wichtig ist das, was ich gerade im Zwischensatz davor noch gehört habe, ist erklären, warum etwas nicht geht. Also die Betonung auf dem Erklären und nicht einfach nur Entscheidungen in den Raum zu stellen und Leute sagen, wieso machen sie das jetzt so?
Genau.
Also Transparenz zu schaffen durch Erklärung,
das
ist ein wichtiger Punkt.
Das ist auch ein Führungsinstrument. Transparenz ist ein extrem wichtiger Punkt.
Absolut. André, das ganze Thema Kooperation, Zusammenarbeit, wir sitzen ja hier so im Shift 3 Podcast, also genau, was ist das jetzt schon wieder und ich bin da schon bei so einem Ding dabei und sowas. Und wir sind ja, arbeiten ja hier auf, arbeiten wir? Ja, wir arbeiten, ist das Arbeiten? Nee, ist ja eigentlich Freude, was wir machen dürfen. Also das ist ja, es ist schon eine Form von Arbeit, aber wir wollen ja die Logistik der Zukunft mitgestalten und verbessern. Ne? Jetzt frage ich dich nicht, ja, um Shift und was erwartest du da drin? Ne? Aber für dich der Blick in die Branche, so mal das Barometer der nächsten 5 Jahre. Wie siehst du die Entwicklung? Weil ich bin ein Freund von Zukunftsbildern. Ich bin, das heute, hier und jetzt können wir nicht ändern. Was wir ändern können, ist aber die Zukunft, wenn wir die gestalten. Und das ist nicht nur Buzzword, das glaube ich wirklich. Ne? Du für dich als Unternehmen, was sind deine nächsten wichtigen 5 Jahre? Wie siehst du die?
Gute Frage, sehr, sehr gute Frage. Noch etwas nebulös, tatsächlich. Ich glaube, im Moment ist mein Bild so ein bisschen überschattet von der Situation in Deutschland, was im Moment mal...
Du fährst auf Sicht jetzt gerade, ne?
Ich fahre auf Sicht.
Nebulös ist ein schönes Bild.
Genau. Also wir fahren auf Sicht. Wir fahren gerade auf Sicht.
Ja, ja.
Und wenn wir da wieder ein bisschen mehr, ich will nicht sagen Licht ins Dunkel kriegen, aber zumindest mal ein bisschen mehr Klarsicht haben, glaube ich Menschen. Der Fachkräftemangel ist ein Riesenthema und damit meine ich jetzt nicht nur Fahrermangel und Kapazitätenmangel, Laderaumkapazitäten, sondern Mitarbeiter für unsere Branche zu gewinnen, die Branche weiter interessant und spannend zu machen. Auch da gilt bei aller Automatisierung und Digitalisierung, es muss Menschen geben, die arbeiten,
Die den Job
nur,
machen.
Nicht nur Manager.
Ja,
ne?
Ja,
so. Von daher müssen wir den Beruf für junge Leute spannend machen, wir müssen attraktiv machen, müssen über neue Modelle nachdenken und nicht versuchen, unsere alten, wie wir meinen, jetzt arbeiten geht, auf die neue Welt spiegeln. Kooperation wird überlebenswichtig für kleine und mittelständische Unternehmen, weil der Konsolidierungsprozess ist im vollen Gange. Ich habe den Eindruck, es gibt auch immer weniger Unternehmer, die es machen wollen in dieser Branche. Von daher Kooperation gerade im Mittelstand extrem wichtig, weil ansonsten haben wir keine Überlebenschance oder keine Daseinsberechtigung mehr. Und nur so werden wir die Themen der Zukunft, die Herausforderungen der Zukunft auch meistern können. Was auch immer da alles kommt.
Ja.
Wir sollten nicht politisch werden.
Ich glaube, ist immer, haben wir schon gesprochen, wichtig, ne? Trotzdem die Überzeugung auch noch reinzubringen. Denkst du denn, dass solche Kooperationen in gewissem Maß in den Backoffice-Funktionen zum Beispiel. Ne? Das haben wir auch schon mal diskutiert, ne? Mal ein Thema aufzugreifen, weil das treibt mich total gerade um zu sagen, glauben wir, dass wir Dinge streamlinen können, um dadurch Effizienz der Kleinen als Schwarm zusammenzuziehen, um mal größer zu sein? Also KI, Abrechnungsprozesse, Tools, Arbeitsweisen, etc. etc.
Glaube ich ganz sicher.
Ja. Hast du Beispiele vom Markt? Ich hab einen VC irgendwo im Kopf gehabt, der sowas schon mal macht. Hast du sowas im Blick, wo das gerade passiert?
Wir sind dabei.
Ja.
Oder sorry, ich bin dabei.
Ja.
Noch ganz am Anfang tatsächlich Überzeugungsarbeit zu leisten, beziehungsweise Kollegen zu finden, die ein ähnliches Mindset haben. und dann mal gemeinsam zu überlegen, was könnte der nächste Schritt sein. Auch irgendwie klein anzufangen, mit ersten Themen anzufangen, aber direkt größer zu denken.
Ja.
Ne?
Ja.
Zu sagen, nicht du machst das für mich mit und ich mache das für dich mit, sondern lass eine Company machen und lass uns die Themen darin bündeln. Und lass uns irgendwo gleichberechtigt in diesem Company-Modell unterwegs sein. So haben alle was davon.
Absolut.
Ne? Ja. Und um auch
ich finde, Gedanken
ist ein Thema natürlich.
Ja.
Aber ich glaube, dass das anders wird es nicht mehr
gehen. Nein, ich finde diesen Gedanken halt mega spannend, weil ich auch davon überzeugt bin, unabhängig von der Branche. Für mich ist ja, weißt du auch, ich bin ja, brenne ja, ich weiß gar nicht, manchmal gar nicht warum, aber ich brenne total für die Überzeugung der Logistik, weil ich immer sage, okay, auch ein Blick nach vorne ist das Zukunftsindustrie. Ich habe hier dieses Mikro, was hier gerade nicht funktioniert. Ne? Das alles wird transportiert. Wir gucken, sitzen da hier am schönen Tisch. Das muss alles weiterhin transportiert werden. Auch wenn wir uns digital gegenüber sitzen, muss ja trotzdem irgendwie müssen noch Dinge des täglichen Lebens zu uns kommen. So, deswegen glaube ich, Logistik wird es weiterhin geben. Sie wird autonomer sein, sie wird automatisierter sein, sie wird vielleicht in manchen Bereichen menschenleerer sein, aber sie wird da sein. So. Und wir haben diese 4Ds, ne? Dekarbonisierung, Digitization, wir haben Demografie, wir haben Disruption. Und das sind ja Dinge, die sind da und da lassen sich unterschiedliche Gruppen finden, um einfach da weiterzukommen.
Exakt.
Ja, ich finde das super spannend, diesen Gedanken. Vielleicht müssen wir den einfach nochmal auch off-site nochmal aufgreifen und auch ja, im Anbetracht der Zeit, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten, also das Gespräch ist geflogen wie verrückt, sage ich mal, würde ich dich einfach nochmal fragen, hast du nochmal eine Frage in meine Richtung?
Ja,
habe ich dich jetzt, jetzt habe ich dich überfahren.
Habe ich mich nicht vorbereitet?
Nee, weiß ich.
Ja. Frage in deine Richtung, ja, bleiben wir mal bei dem Thema Schiff 3. Ja. Mich interessiert, wie du aus einem Wollen ein Machen werden lassen willst.
Ja.
Wenn das richtig formuliert war.
Ja, ja. Genau. Ja. Also das, ich sag mal...
Viele Ideen sind da. Gute Ideen gibt es genug. Und
ja,
Menschen, die gute Ideen haben und auch sich gerne darüber austauschen, gibt es viele.
Die Antwort ist ja schon da. Also wir sind ja schon im Machmodus. Die Frage immer des Machens ist immer die Erwartungshaltung des Gegenübers, was er genau jetzt als Machen versteht. Ne? Und das ist bestimmt auch bei dir der Fall bei der Formulierung dieser Frage.
Habe ich, ja klar.
Ja? Und meine Motivation mit Shift war ja genau die, zu sagen, wir jetzt schaffen einen Zukunftsraum, der erstmal so weit geht, dass wir uns über diese Themen zum ersten Mal kooperativ, die wir angesprochen haben, auch die 4Ds, vernetzt Gedanken machen. Machen wir die 3 da draus, Mensch, Prozess und Technologie in der Zukunft. Was mir ja gefehlt hat, ist es, dass es diesen Raum nur immer sehr punktuell an irgendwelchen Stellen gibt. Überall woanders verortet. Teile im HR, Teile in der Technologie, Teile im Prozess. Du hast andere Anforderungen als Logistikdienstleister, als ein Verlader. Du nutzt andere Technologien. Du musst andere Dinge erfüllen. So, und was ich aber sage ist, Shift ist erstmal der Angebotsraum, um überhaupt diese Themen zu kanalisieren, zusammenzubringen. Und dann punktuelle Impulse zu setzen, ob daraus dann wirkliche Umsetzungsprojekte werden. Diesen Anspruch habe ich bisher an Shift noch gar nicht gehabt.
Okay.
Habe ich bis jetzt auch nicht. Ich möchte Impulsgeber sein, bis zum gewissen Maße zu sagen, ich befähige mit den Menschen, die in Shift Teil von Shift sind, da hierüber nachzudenken, auch ihnen noch Tools an die Hand zu geben. Aber in die Umsetzung oder in die Gründung von GmbH,
anderes Unternehmen, Thema.
Das sind, ist ein total anderes Thema, weil ich auch fest davon überzeugt bin, diese Communities zur Bewältigung der aktuellen operativen Probleme, die müssen einen anderen Fokus haben als Shift 3. Shift ist wirklich Zukunftsplattform und da muss, wir müssen unsere DNA noch finden. Ja, wir sind da, wir wissen, wofür wir stehen. Aber jetzt wird das Skelett so langsam mit der Knochen mit Fleisch gefüllt. Und dann müssen wir mal schauen, ob das Fleisch da dran am Knochen, blöder Fleisch für die alle Vegetarier hier, entschuldige bitte. Ja, so ein alter Mann wie ich, der bringt halt noch solche Vergleiche. Ob das ist, was der Markt braucht. Weil ich sehe 70, 20, 10. bei Innovation. Ich sehe, 70% der entsprechenden Investitionen gehen in bestehende Themen. 20% gehen vielleicht in neue Projekte, Einführung eines TMS. Und 10% sind Spinnerprojekte. Mich hat letzte Woche jemand inspiriert zum Thema, André, was bist denn du eigentlich für ein Typ? Bist du Typ Baustelle oder bist du Typ Spielplatz? Und ich habe ganz klar gesagt, ich sehe mich auf dem Klettergerüst an der Stange hängen. Ich bin Typ Spielplatz. Ich habe keinen Bock mehr auf Typ Baustelle. Das habe ich jahrelang gemacht.
Ja,
das wird aber das meiste, was heute angefragt ist, die Leute haben Probleme, also brauchen sie Baustellen. Sie suchen Leute für ihre Baustellen.
Nur so.
Dadurch, dass sie nur Baustellen haben, vergessen sie aber, Spielplätze zu bauen.
Ja.
Und Spielplätze baut man für die Kinder, die nächste Generation da
haben. Das war mal Bildung. Die Frage ist, wo der Spaß ist. Ne? Das ist genau das
Spaß, Ding. Freude, aber auch
ohne das geht's nicht.
Den Pain, das durchzustehen, an was zu glauben, was noch keiner sieht.
Mhm. Ja?
Zukunft ist das, was du hören kannst, was es aber noch nicht gibt. Ich habe das falsch zitiert von David Bowie. Der gibt ein schönes Zitat, was er gesagt hat. Also manche Menschen können die Zukunft hören. Und ich habe eine Zukunft und du hörst auch die Zukunft. Du bist aber in deinem Tagesgeschäft. Mutmaße ich mal.
Jetzt
häufig so gerade nicht. Du hast dir die Zeit genommen, hierher zu kommen, um über Zukunft zu quatschen mit mir. Und ich möchte mehr über Zukunft reden, aber auch Zukunftsbeispiele aufzeigen und umsetzen. Und natürlich weiß ich, dass es dafür ein Plateau braucht von Schritt 1, 2, 3, 4, damit die Menschen das auch greifen können, weil sonst sagen sie, der ist ja verrückt. Ja? Und diese Leute, die immer verrückt als verrückt bezeichnet sind, die haben dann wirklich irgendwann mal den Change gebracht. Aber ich möchte, ich sag mal, ich bin gerne verrückt dafür, wenn wir sagen, wir haben dadurch mit dir und anderen, André, Wandel ermöglicht. Und das möchte ich gerne mit Shift 3 erreichen.
Ja, sehr cool.
Ja.
Und du hast es eben im Nebensatz gesagt, ich bin ja, eingangs habe ich dir gesagt, ja, es gibt Projekte, die wir auch mit Kunden haben und dergleichen, aber ich bin ja auch eher in meiner Bubble unterwegs und das sind Kollegen. Ne? Und da finde ich es gut, dass du eben sagtest, dass du die unterschiedlichen Ebenen, ne? Ich sage jetzt unterschiedlichen Ebenen.
Ja, ist so. Sind die Ebenen?
Entschuldigung,
machen wir uns jetzt vor, es gibt diese Hierarchie-Level-Unternehmen.
Ne? Genau, es gibt halt
den das muss auch Verantwortlichkeiten den geben, natürlich. Hundertprozentig. So. Muss man nicht immer weichwaschen, alles.
Ne? Was die alle zusammenzubringen, also die unterschiedlichen Interessenlagen in diesem Spiel zusammenzubringen.
Ja.
Wenn du das schaffst oder ihr das schafft mit Shift 3, dann haben wir schon viel gespielt.
Das, dafür stehe ich auf, jeden zweiten Morgen, weil es ist ja ein 50%-Projekt von mir gerade. Ich hoffe, dass wir noch ganz viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnen.
Ruf mich an.
Und ich bin sehr dankbar, dass du da so wohlwollend nicht nur raufguckst, sondern auch deine Impulse mit reinbringst und bedanke mich recht herzlich bei dir heute für diesen sehr, sehr offenen, kurzweiligen, spannenden Talk, der Lust macht auf mehr, weil wir haben auch noch mehr Plätze. Und vielleicht müssen wir ja mal spoilern oder auch nicht, weil die Idee gibt es ja auch, dass wir auch nochmal den einen oder anderen Verlader hier an den Tisch bringen.
Spannend.
Und dann nicht nur über den ersten Impuls reden, sondern auch wirklich über konkrete Umsetzungsdinge, weil das ist dann vielleicht auch das, wo Schiff dann lostreten kann und wir dann auch in Projekte gehen mit entsprechenden Partnern.
Ja, ein Stück weit auch als neutrale Instanz.
Und als neutrale Instanz, weil wir wollen nichts verkaufen.
Exakt.
Wir sind einfach daran interessiert, dass unsere Kinder und Nachwuchslogistikführungskräfte ein gutes Umfeld vorfinden. Und das ist unsere Verantwortung.
Bringen die Leute, bringen die Menschen auf den Spielplatz.
Genauso. Vielen Dank. Also ein schönes Schlusswort.
Hat riesen Spaß gemacht. Danke dir.
Danke, danke. Vielen Dank. Kann ich nur zurückgeben.
Das war die aktuelle Folge von The Shift, dem Podcast der Shift 3 Community. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere doch unseren Podcast. Wenn du jetzt auch Lust bekommen hast, Teil der Bewegung zu werden, dann melde dich unter shift3.tech ab.